Ach, Gabi, endlich.
Ich bin schon da.
Ja, super. Komm, setz dich. Wir haben nicht viel Zeit.
Wann geht's los?
Ja, eigentlich jetzt. Wir haben eine knappe Stunde.
Alles klar.
Rasender Stillstand. Was kommt nach dem globalen Geschwindigkeitsrausch? Ein Feature von
Gabriele Knetsch
und
Tanja Zieger.
Für mich ist Digitalisierung genau die Verbindung von einer massiven Beschleunigkeit, was eigentlich Routineprozesse angeht. Auf der anderen Seite eine Entschleunigung, was menschlichen Kontakt angeht.
Die ersten wichtigen Tage, die ich da hatte mit ihr ganz alleine, ganz ruhig. Es hat geschneit und ich habe aus dem Fenster geguckt. Ja, das war so ganz friedlich.
Schnell zu sein, flexibel zu werden, hängt zusammen mit unserer Vorstellung von Freiheit und auch von Glück.
Weil Sie von Zeitfressern fragen. Die Angehörigen brauchen ganz viel Zeit. Und was natürlich auch ist, wenn es zum Sterben geht, dass das dann natürlich auch für den Bewohner und den Angehörigen jetzt mal mehr Zeit braucht.
Mein Name ist Thorsten Hübschen, ich bin jetzt bei Microsoft seit 9 Jahren tätig, war immer in dem Produktbereich in der Sparte Office beschäftigt. Office ist bei uns die Geschäftssparte, die sich um alle Produkte rankt, die man eigentlich als Benutzer so kennt. Das heißt das klassische Word, PowerPoint, Excel, was jeder kennt. Dazu gehört aber gerade für Unternehmenskunden auch noch eine Diensteinfrastruktur, die eben E-Mail-Dienste wie Exchange, Lync, SharePoint beinhaltet. Wir nennen das auch Produktivitätslösung. Das heißt eigentlich, das ist der Arbeitsplatz, Technologie für den modernen Arbeitsplatz.
Mein Name ist Andreas Maria Japes. Aber immer in der Automobilindustrie und wollte eigentlich ganz groß mit einsteigen, das stimmt. Ja, als erstes habe ich Werkzeugmacher gelernt, ich habe Maschinenbauingenieur gelernt. Und zuletzt bin ich als Senior Account Manager ausgestiegen.
Also hier, das OneNote beispielsweise sieht eben aus wie ein Notizbuch. Nicht? Man hat oben Reiter, auf die man klicken kann. Man hat hier unten noch Unterreiter an den Seiten, Registerreiter. Und damit kann man sich einfach organisieren. Und das haben wir auch gemerkt, neue Mitarbeiter lernen das sofort. Es gibt da keine großen Kurse. Wir haben natürlich Kurse, um jetzt noch effizienter damit zu arbeiten. Aber das ist das Wichtige, dass die Konzepte so einfach sein müssen.
Also ich mache hier alles eigentlich, was anfällt auf diesem Hof. Im Winter ist es ganz einfach das Baumfällen, ja, das Spalten, das Ablagern. Und da sind Bienen dabei, da ist im Herbst Apfelsaft, Birnensaft, alles was gemacht wird. Einfach draußen sein, einfach mal Tiere sehen, einfach mal auch bei der Geburt dabei zu sein, bei der Kalbgeburt dabei zu sein.
Wie sah Ihr Arbeitsplatz früher aus?
Ich war der einzige Mitarbeiter, der am meisten Blumen um sich herum hat.
Wie sah die Zeit aus, Ihre Zeit?
Nur getaktet von Besprechungen zum Kunden, vom Kunden zu Besprechungen, zur Weitergabe der Aufgabenstellungen. SEs heißt Simultane Engineering. Und dann bekommt man einen Sack voll Aufgaben und darf die abarbeiten.
Und wird nie fertig?
Nein, im Gegenteil, es wird immer mehr. Die Arbeit wird mehr und die Zeit weniger.
Balthasar, es ist 7:10. Kannst du aufhören zu lesen und jetzt zum Frühstück kommen, bitte? Kommst du zum Frühstück? Wir sitzen da schon alle. Komm, gieß später weiter. Beeil dich.
Meine Diagnose sagt nicht, dass Beschleunigung per se schlecht ist und schon auf gar keinen Fall will sie sagen, dass Entschleunigung per se gut ist.
Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Universität Jena.
Wenn der Notarzt schneller kommt, ist das nicht schlecht, sondern gut. Und wenn die Achterbahn schnell fährt, ist das toll, jedenfalls schöner, als wenn sie langsam um die Kurven schleicht. Und wenn mein Computer schnell hochfährt oder eine schnelle Internetverbindung hat, ist es natürlich auch besser, als wenn sie langsam ist. Sodass ich glaube, dass die technischen Revolutionen von der Dampfmaschine dann bis zur industriellen Revolution und heute zur Digitalisierung eigentlich immer schon Antworten sind auf den Wunsch zu beschleunigen, das Lebenstempo zu erhöhen, Zeit zu verkürzen. Also ich glaube, es ist nicht die Technik, die am Ursprung steht, sondern der Wunsch, Zeit zu sparen. aber nach und nach machen sich die Schattenseiten stärker bemerkbar, sodass Menschen jetzt ein bisschen das Gefühl haben, wir treten auf der Stelle, müssen uns dabei aber stetig steigern. Das kann man schön mit der Metapher des rasenden Stillstandes fassen. Das heißt, der Preis scheint höher zu werden und der Nutzen scheint zu verblassen. Die Verheißung, die einmal in dieser Beschleunigungslogik steckte, dass das Leben besser wird, dass wir freier werden, unabhängiger, diese Verheißung scheint sich nicht zu erfüllen.
Naja, ich denke, dass wir überhaupt über Zeit reden, ist der Tatsache geschuldet, dass wir Zeit in Geld verrechnen.
Karl-Heinz Geißler, Zeitforscher.
Menschen, die sozusagen mit der Natur, in der Natur leben, denken nie über Zeit nach. Bis vor 600 Jahren, bis die Uhr erfunden wurde, die eine abstrakte Zeit uns vorgibt, hat kein Mensch über Zeit gesprochen, sondern immer über das Wetter. Und Wetter und Zeit war der gleiche Begriff und ist es heute noch in den romanischen Sprachen. Aber seitdem wir Zeit in Geld verrechnen können, können wir in der Logik sozusagen der Zeit ist Geldverrechnung beschleunigen. Und diese Beschleunigung, die fällt uns heute auf die Füße.
Rafa, zieh dich an, es ist gleich 7:55. Du musst noch dich anziehen und Zähne putzen. Mach die fertig, Brotzeitdose noch einpacken.
Ja.
Nimm die Ex noch mit. Na, zipp sie ab. Heute.
Nächstes Mal ab.
Gut.
Millionen Arbeitnehmer in Deutschland können nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit nicht von einer Arbeit leben. Das sind fast doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Sie arbeiten tagsüber an der Kasse und abends in der Gastronomie. Sie sitzen an Wochenenden in Callcentern. Sie jobben als 450-Euro-Kräfte für Leiharbeitsfirmen. Allein 400.000 Reinigungskräfte brauchen einen Zweitjob, weil der Verdienst nicht reicht.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Uwe Schröder, Firma Die Dienstleistungsprofis GmbH aus München. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich suche in Ihrem Unternehmen den Ansprechpartner für das Thema Unterhaltsreinigung, Reinigungsleistung jeglicher Art in Ihren Räumlichkeiten. Ich benötige maximal nur 5 Minuten der Zeit dieser Person, ohne dass irgendwelche Termine verschoben werden müssen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Das war ein bisschen kratzbürstig. Also es ist wirklich ein absoluter Verdrängungsmarkt. Ne? Ich mache die Telefonakquise. Also es gibt auch mal frustrierende Tage, weil die Leute sind nicht immer alle gleich. Dazu sind wir Menschen, das ist normal. Und man darf es nicht allzu sehr an sich herankommen lassen. Das ist Guten Tag, mein Name ist Schröder, Firma Die Dienstleistungsprofis GmbH aus München. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich suche in Ihrem Unternehmen den Ansprechpartner für das Thema Unterhaltsreinigung, Reinigungsleistung jeglicher Art in Ihren Geschäftsräumen. Okay, okay, alles klar, danke, wiederhören. So, nicht lange fackeln, einfach kein Interesse, Datum rein und gut ist.
Trotzdem haben Sie auch hier in München jetzt 2 Jobs, einer reicht nicht. Wie ist Ihre Situation?
Ich bin von Montag bis Freitag hier, vormittags. Teilzeit. Ich telefoniere noch für ein internationales Versicherungsunternehmen. Da mache ich die Schadensannahme hier in München. Macht auch Spaß, nur es könnte ein bisschen mehr sein. Das läuft über eine Zeitarbeitsfirma. So auf 450-Euro Basis, das ist immer so auf Abruf. Also es kommt immer sehr kurzfristig. Ich gehe auch putzen. Also ich mache nicht nur diese Büroarbeit. Ich scheue mich vor keiner Dreckarbeit. Warteschleife. Manchmal etwas langwierig.
Also Wochenenden haben Sie auch oft nicht?
Nö. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das Problem ist.
Sie brauchen keine?
Nö.
Freizeit?
Ab und zu mal. Was die Ansprüche betrifft, bin ich ziemlich unten. Nicht negativ, sondern positiv. Mir reicht es schon, wenn ich genügend Stunden an Nachtruhe habe. Nun, dann geht's weiter.
Wie viel haben Sie im Monat so zur Verfügung?
Um die 1.000 Euro.
Netto?
Mhm.
Davon müssen Sie die Miete bezahlen?
Ja, ist ungefähr die Hälfte.
Wie viele Stunden, wenn Sie die jetzt zusammenzählen, arbeiten Sie in der Woche durchschnittlich?
Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht zusammengezählt, weil das ist eine Sache, die mich persönlich überhaupt gar nicht interessiert. Ich zähle es nicht, ich mache meine Arbeit, gehe nach Hause und irgendwann am Ende des Monats fließt auf mein Konto das Geld. Grüß Gott, Frau Hinlein, mein Name ist Schröder von der Firma Die Dienstleistungsprofis GmbH aus München. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich suche in Ihrem Haus den Ansprechpartner für das Thema Unterhaltsreinigung bzw. Bau zwischen Fein- und Endreinigung für die Objekte. Ich wollte uns zunächst einmal unverbindlich vorstellen und benötige von der Person maximal nur 5 Minuten seiner Zeit, ohne dass irgendwelche Termine verschoben werden müssen. Super, okay, schicke ich ihn raus. Ja, ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
Das Wirtschaftssystem des Kapitalismus spielt dabei eine zentrale Rolle. Kapitalistische Systeme können sich nur reproduzieren, wenn sie sich steigern. Wir müssen wachsen, wir müssen permanent innovieren und beschleunigen, damit wir unsere Struktur, unsere ökonomische Struktur erhalten können. Wir nennen das in Jena hier in unserem Forschungszusammenhang dynamische Stabilisierung. Das heißt, moderne Gesellschaften sind so verfasst, dass sie sich nur durch Steigerung erhalten können. Die Ordnung bleibt nur erhalten, wenn man zulegt. Und für uns Individuen wirkt sich das dann so aus, dass wir permanent beschleunigen müssen, um Schritt zu halten.
Ihr war versichert worden, dass es eine Belohnung war, eine Ehre und noch dazu eine unterhaltsame, zu ihren Vorlieben, ihren Kaufgewohnheiten und Plänen befragt zu werden, zum Nutzen der Circle-Kunden. Also, du hast eine gewisse, naja, ich will nicht sagen Quote, aber es wäre optimal, wenn du an einem Arbeitstag eine erwartete Anzahl von Fragen beantwortest. Sagen wir 500, aber es könnten mehr oder weniger sein. Du kannst sie entweder in einem Rutsch erledigen oder auf den Arbeitstag verteilen. Die meisten schaffen 500 in der Stunde, es ist also nicht allzu stressig. Oder du wartest auf die Prompts, die dann kommen, wenn das Programm meint, du solltest einen Zahn zulegen. Als May zu ihrem Schreibtisch zurückkam, war ein neuer Bildschirm, ihr 5. direkt neben ihrem Bildschirm für die Fragen für Neulinge aufgestellt worden. Aus der Circle von Dave Eckers.
Für uns hier intern, wir arbeiten in einer sehr vernetzten Organisation. Das heißt, wir haben sehr viele Menschen, mit denen wir gemeinsam arbeiten, wo wir viele Meetings, viele Kontakte haben. Und das ganz einfache Arbeitsmittel Kalender, was ja jeder kennt, ist tatsächlich hochrelevant für uns und hochkritisch. Outlook, das was ja mittlerweile jeder so als E-Mail-Client erkennt, hat ja auch eine wichtige Kalenderfunktion drin, die man so im Privatleben kaum nutzt. Aber bei uns ist das tatsächlich so das wichtigste Hilfsmittel. Das ist meine Woche hier im Outlook-Kalender. Sie sehen es eigentlich, sieht fast aus wie Tetris, ist komplett voll mit vielen kleinen Terminen. Also es gibt eigentlich nicht mehr die Zeiten, dass man irgendwie so große Blöcke hat, sondern mein Kalender ist voll von Arbeitsblöcken, die vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde sind. Wir machen sehr viel über Telefon und Video. Und das Schöne eben dabei ist, hier sind auch direkt die ganzen Videokonferenzen integriert. Ich brauche nur auf einen Kalendereintrag klicken und dann ist auch schon der Link für die Videokonferenz da drin. Klick hier einfach drauf, teilnehmen und das Ganze startet dann einfach schon.
Muss ich so viel denken, aber gut zupacken.
Das ist Ihnen ganz recht, dass man nicht so viel denken muss.
Tut auch gut. Was ich vorher vielleicht zu viel gedacht habe, darf ich hier mal ein bisschen beiseite legen. Genau.
Und dann schlafen Sie gut?
Hervorragend. Ich träume auch wieder. Es ist also nicht, dass ich nachts irgendwie wieder aufstehe und wandle und mir irgendwelche Zettel bereitlege für den nächsten Tag. In der Nacht auch schon mal das Laptop angemacht habe. Nein, ich schlafe richtig wieder durch. Auch die anderen Symptome sind alle aufgehoben. Also sich nicht wohlfühlen, also Herzgegend und die Zähne, die fingen schon an, Substanzen zu verlieren, alles. Also es ging einfach schon an die, ja, an die körperliche Substanz. Ja.
Sie haben die Zähne zusammengebissen?
Genau, so ungefähr. Zähne zusammen und durch.
Das ging immer weiter bei Ihnen?
Hamsterrad. Hamsterrad, so schnell ich mich drehe, desto so schnell dreht sich dann auch das Hamsterrad.
Wir haben uns jetzt hier um 10 Uhr getroffen. Sie haben eine Dreiviertelstunde für mich, haben Sie gesagt. Dann haben Sie den nächsten Termin. Was kommt denn heute so noch?
Genau, dann kommen Meetings mit meinen Mitarbeitern. Also ich habe jetzt ein Mitarbeitergespräch danach. Dann habe ich einen Essenstermin mit einem neuen Kollegen, wo wir uns kennenlernen wollen.
Das ist alles hier im Haus?
Das ist alles hier im Haus. Danach ein Geschäftsführungstermin, 3 Stunden lang. Dann ein Teammeeting. Dann ein Gespräch mit einem MNT von mir. Dann noch mit meiner Businessmanagerin eine Planung für die nächste Woche. Und dann geht's nach Hause.
Und wie schaut der Abend aus? Machen Sie dann das Handy aus daheim?
Nee, Handy mache ich nicht aus, aber ich lege es weg.
Wie weit weg?
Auf dem Schreibtisch. Ich persönlich mache es so, ich habe 2 Handys. Ich habe tatsächlich ein Berufshandy und ein privates Handy. Und das Berufshandy lasse ich dann tatsächlich einfach dann liegen am Schreibtisch.
Ich glaube, der Hauptantriebsfaktor ist dann gar nicht die Gier der Menschen, dass wir immer mehr haben wollen, sondern die Angst. Also Menschen rennen und beschreiben sich lange To-Do-Listen, weil sie das Gefühl haben, man muss das alles erledigen, um mithalten zu können. Man muss immer schneller laufen, um seinen Platz halten zu können, weil moderne Gesellschaften alles, was sie zu verteilen haben oder fast alles, im Modus des Wettbewerbs vergeben. Da geht es nicht nur um Geld und Jobs, sondern es geht auch um sowas wie Freundschaften zum Beispiel. Wer mit wem befreundet ist oder wer wen als Lebenspartner gewinnt und überhaupt wer welchen Status und welche Anerkennung gewinnt. Und in der Zeitdimension ist das Wettbewerbsprinzip geradezu verheerend, weil Wettbewerb Zeit notorisch kurz macht. Wir sagen deshalb, die Konkurrenz schläft nie. Und das fühlen wir in gewisser Weise am eigenen Leib. Wann immer wir es versäumen, uns kulturell oder sozial oder ökonomisch oder im Blick auf unsere körperlichen Fähigkeiten zu verbessern, geraten wir ins Hintertreffen auf all den Feldern, in denen wir konkurrieren.
Wegen des großen Drucks am Arbeitsplatz gehen viele Beschäftigte fahrlässig mit ihrer Gesundheit um. So das Ergebnis einer neuen Studie. Nach Angaben der Bertelsmann Stiftung legt ein Viertel der Befragten ein zu hohes Arbeitstempo vor. 18% stoßen an ihre Leistungsgrenzen. 23% machen keine Pausen. Jeder Achte kommt sogar krank zur Arbeit. Der Grund sei der steigende Ziel- und Ergebnisdruck in den Unternehmen, sagen die Mitarbeiter. Jeder Dritte weiß nicht mehr, wie er den Ansprüchen gerecht werden soll. In den vergangenen 10 Jahren hat die Zahl jener um die Hälfte zugenommen, die wegen psychischer Erkrankungen krankgeschrieben wurden.
Computer, es flackert den ganzen Tag. Er war immer an, es hat immer geläutet, irgendwas ist gefragt gewesen, irgendwas durfte man immer abrufen, mit irgendwelchen Programmen ist man immer verbunden gewesen. Es gaukelte einem so eine riesengroße Gemeinschaft auch vor. Also heute wäre ich wahrscheinlich hier noch verbunden, also das ist so eine Fessel auch gewesen. Man wollte ja auch gehen, man war dabei, man wurde gefragt, ja, und können Sie sich mal vorstellen, wenn so eine Automobilindustrie, wenn da irgendwo mal so eine Minute so ein Band stehen bleibt, das kostet zwischen 3.000, 5.000, vielleicht 6.000 Euro die Minute. Ja.
Und Ihr Job war es, zu gucken, dass die Sachen rechtzeitig da ankommen?
Genau, just in time, JIT.
Unser Gesellschaftssystem arbeitet ja auf der Basis, Zeit in Geld zu verrechnen. Und die Verrechnung von Zeit ist Geld, ist ein Angebot von Maßlosigkeit, denn Geld kennt kein Genug. Es gibt kein Ende des Geldverdienens. Das heißt also, man kann aus Geld immer noch mehr Geld machen und damit auch aus Zeit immer noch durch Beschleunigung immer mehr Geld machen. Das heißt, wir leben in einer Welt, die uns permanent Maßlosigkeit anbietet. Der Mensch hat aber ein Maß, das ist sein Tod. Das heißt also, er hat ein Ende. Der Kapitalismus hat kein Ende. Sie finden in keinem Buch einen Hinweis darauf, wann ist es zu Ende mit dem Kapitalismus? Wann hat er sein Ziel erreicht? Wann ist genug mit Kapitalismus? Finden Sie nirgends. Das heißt also, ein endliches System, wir als Mensch, das den Tod kennt, lebt in einer Umwelt, die auf Unendlichkeit aus ist, die kein Ende kennt. Und das macht die Probleme aus.
16. Etage.
Du, Sibylle?
Ja.
Wie machen wir das mit der Sendung?
Genau.
Also das ist ja praktisch nur eine Collage. Du kannst ja sozusagen nichts durchlesen.
Okay, dann will ich auch nicht durchlesen. Ich fahre am 25. geht irgendwann der Bus nach Regensburg. So um 5. Und da steht ihr nämlich bei mir drin. Und am nächsten Morgen komme ich zurück.
Ja, Moment mal, das ist nächste Woche, da produzieren wir. Die Sendung läuft am 26.
Auch der Dienst am Menschen ökonomisiert sich. Pflege wird zur Dienstleistung, die im Minutentakt abgerechnet wird. Teilwäsche Unterkörper 10 bis 15 Minuten. Zahnpflege 5 Minuten. Teilwäsche Gesicht 2 Minuten. Ankleiden gesamt 8 bis 10 Minuten. Rasieren 5 bis 10 Minuten. Aufnahme der Nahrung 15 bis 20 Minuten. Windeln wechseln nach Stuhlgang 7 bis 10 Minuten. Das tägliche Flechten eines Zopfes kann als Pflege anerkannt werden.
Marianne, aus dem Wachauer Land. so wie ein Liebeswort.
Mein Name ist Chris Mühlberg, Altenpfleger mit der Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft, wie auch Praxisanleiter.
Mein Name ist Hildegard Thaler und ich bin Pflegedienstleitung hier im evangelischen Altenheim Planegg, das siebte Jahr jetzt. Also auf dieser Station wohnen 30 pflegebedürftige Bewohner und von diesen 30 haben wiederum nur 17 Bewohner die Stufe 1. Das betone ich jetzt deshalb, weil eine Pflegestufe 1 zwar körperlich noch relativ viel kann, aber gerade die Desorientiertheit sehr, sehr fordernd ist und auch ein hoher Zeitfaktor ist.
Jetzt gehen wir zu Frau H. Hochgradig dement. Körperlich keine Einschränkungen, Herzschrittmacher. Frau Hartinger, grüß Sie Gott.
Hallo.
Hallo. Gehen wir zum Kaffee und zum Kuchen. Kaffee und Kuchen.
Ja.
Ja? Warten, jetzt kriegst du noch die Hörgeräte.
Also die brauchen sehr viel Orientierung, müssen auch oft ganz lange überzeugt werden, dass jetzt Zeit ist zum Aufstehen. Andersrum, dass es aber auch schon nachts ist oder ich muss doch jetzt Frühstück machen. Aber es ist Mitternacht zum Beispiel oder 2 Uhr in der Früh. Das kann man aber den Menschen dann schlecht klar machen. Er kann es gar nicht wahrnehmen. Und das sind dann eben wirklich große Zeiträuber.
So, und jetzt gehen wir zu Herr P. Herr Paus, im Halbschlaf.
Wollen wir gehen, Herr Paus?
Nein, nicht unbedingt.
Okay. Die Pflegestufe heißt, dass ich 45 Minuten Körperpflege in 24 Stunden nachweisen muss. 45 Minuten ist in 24 Stunden nicht viel. Wenn jemand nicht mehr nachvollziehen kann, dass ich ihn jetzt zur Toilette begleiten möchte, dann kann das 10 Minuten dauern.
Ist es mit diesen Minuten denn einfach, einem Menschen mit Demenz zu erklären, dass er da insgesamt in 45 Minuten alles schaffen muss?
Nein, das kann man dem Menschen nicht erklären.
Bei Ihnen alles schick, Frau Ettinger?
Ja.
Heute schon gelaufen?
Nein.
Wollen wir? Jetzt. 2 Minuten.
Zeit für Gespräche haben Sie?
Nehme ich mir, weil die meisten brauchen halt nicht diese körperliche Unterstützung, sondern Psychologie.
Und Sie selber sind immer in Bewegung, oder?
Meistens. Also 90% des Dienstes auf den Beinen.
Wie viele Kilometer sind Sie da gelaufen am Ende des Tages?
Keine Ahnung, möchte ich auch gar nicht wissen. Ich weiß, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, dass es weniger ist. Ja. Gell, Frau Ettinger?
Es war schon bald so, gell?
Wenn wir hier nach Kilometer abrechnen würden,
ja,
würden manche sich dumm und dämlich zahlen.
Und der letzte große Zeitfaktor ist, dass wir sehr viel dokumentieren müssen. Wenn Sie die Mitarbeiter fragen, die sagen, das ist der größte Zeitfresser.
Hallo, Frau Fendt.
Ist sie gut?
Nehmen wir einen Tee oder einen Kaffee?
Einen Tee.
Gut, dann komme ich mit einem Tee, ne? Und ein Stück Kuchen?
Nur einen Tee.
Trinken wir den zusammen?
Ja.
Wir bleiben ja im Bett.
Wir bleiben im Bett.
Ist besser, wegen den Schmerzen noch.
Weil das ist furchtbar schmerzhaft.
Ja. Wenn es nicht besser wird, sagst du noch mal Bescheid, gell? Dann kriegst du noch mal eine Schmerztablette.
Gib mir nur eine.
Wollen Sie jetzt eine?
Ich habe zuerst schon so Schmerzen gehabt.
Gut, dann hole ich Ihnen noch eine, gell?
Ja, bitte.
Genau, jetzt fängt dann auch der ganze Papierzeug an, weil das eine Bedarfsmedikation ist. Müssen wir das abzeichnen, eintragen und Berichte schreiben. Die Frau Fendt, kriege ich noch eine Ibu.
Und dokumentieren müssen Sie auch? Auch alles. Das kostet Zeit?
Genau, das kostet am meisten Zeit. 40% der Arbeitszeit.
Jetzt geht's wieder flotten Schrittes.
Muss. 8 Stunden. 8 Stunden Stechschritt.
Was wir gerade erleben, ist eben eine Veränderung von dem klassischen Büromodell. Vor 40, 50 Jahren sind Büros eigentlich angefangen als die Verheißung von guter Arbeit. Wenn man damals irgendwie ins Büro gehen durfte, war das ein sozialer Aufstieg, war das eine schöne Arbeit. Nicht mehr körperlich anstrengend, nicht mehr dreckig gefährlich. Diese Büros haben sich aber mehr und mehr zu Fabriken der Neuzeit entwickelt. Irgendwie Sachbearbeitung im Sinne von, ich sitze zwar nicht am Fließband, aber das Papier ist genau das Fließband, was ich da sehe. Das verändert sich gerade. Wenn Sie gucken, was heutzutage für Arbeit im Büro gemacht wird, ist es wieder viel, viel mehr Wissensarbeit. Das heißt kreative Arbeit, das heißt irgendwie Projektarbeit, das heißt nicht Routinearbeit. Und diese Arbeit wird eben anders organisiert. Wenn ich nicht mehr Mitarbeiter als Ressourcen habe, die von 9 bis 5 irgendwas abarbeiten, was ich ihnen vorgebe, sondern von denen ich erwarte, dass sie Projekte machen, dass sie kreativ mit Kunden auf neue Ideen kommen, dass sie halt Wissensarbeit tun, brauchen die auch eine andere Arbeitsumgebung. Das heißt, ich brauche dieses klassische, an Fließband angelegte, tayloristische Arbeitsmodell, das funktioniert dann nicht mehr. Und deswegen sind diese Phänomene wie flexible Arbeitszeiten eine ganz natürliche Konsequenz.
die Vorstellung, dass wir nur zeitsouverän werden müssen, dass wir also selber entscheiden können, wann wir was tun, dass Zeitsouveränität uns Freiheit bringt und auch Glück verheißt. Ich glaube, das ist eine irrige Vorstellung und in gewisser Weise fallen wir alle individuell und kollektiv immer wieder darauf hinein, dass wir denken, wenn wir mehr Möglichkeiten haben, dann werden wir auch wirklich selbstbestimmter und glücklicher und freier leben können. Und natürlich haben wir auch heute noch den Zustand, dass jemand sagt, also nach 22 Uhr, jetzt mache ich nichts mehr. Aber das heißt eben nicht, dass das Tagwerk vollbracht ist. Man weiß, dass der E-Mail-Account immer noch voll ist und währenddem wir nichts tun, wieder voller wird und dass es tausend Dinge gibt, die wir eben tun müssen oder tun können.
So, hallo ihr beiden.
Für die Aufführung.
Hi, grüß dich.
Heute haben wir ganz viel zu tun. Wir schneiden für das nächste Radiothema Rasender Stillstand 3 Reportagen. Die müssten wir heute auch alle schaffen, fertig zu kriegen, weil nächste Woche bauen wir das Ding zusammen. Und dann, ich weiß, das wird knapp, aber ich möchte gerne noch eine Konferenzschaltung machen.
Auch das noch.
Weil ich eben jetzt schon diesen schönen Termin habe, haben sie mir die Konferenzschaltung mit Mannheim auch noch in den Termin gelegt. Also wir würden hier, fehlt uns das vielleicht ein bisschen hinten weg bei den Reportagen. Aber das kriegen wir hin, oder, Thomas?
May sah auf die Uhr. Es war 6. Sie hatte noch jede Menge Stunden Zeit, um sich zu verbessern, auf der Stelle. Und sogleich stürzte sie sich in hektische Aktivitäten, verschickte 4 Zings und 32 Kommentare und 88 Smiles. Binnen einer Stunde stieg ihr Party-Rank auf 7.288. Die 7.000 zu knacken war schwieriger, doch um 8 Uhr hatte sie es geschafft, nachdem sie sich 11 Diskussionsgruppen angeschlossen und darin gepostet hatte, weitere 12 Zings verschickt hatte, darunter einen, der in der Stunde global unter den Top 5.000 geratet wurde und sich bei weiteren 67 Feeds registriert hatte. Sie war bei 6.872 und wandte sich ihrem Inner Circle Social Feed zu. Sie war ein paar hundert Posts im Hintertreffen und sie ackerte sich durch, indem sie auf rund 70 Nachrichten antwortete, auf 11 Einladungen zu Campus-Events reagierte, 9 Petitionen unterzeichnete und zu 4 Produkten, die derzeit in der Beta-Version getestet wurden, Kommentare und konstruktive Kritik lieferte. Sie empfand ein tiefes Gefühl von Befriedigung und neuen Möglichkeiten, was wenig später von dem Gefühl fast völliger Erschöpfung begleitet wurde. Aus Der Circle von Dave Eckers.
Es ist wirklich so, dass die To-Do-Listen, die Menschen sich schreiben oder die sie sich vornehmen im Geiste, die werden immer länger. Und am Ende des Tages steigen wir alle als schuldige Subjekte ins Bett, lautet da meine Diagnose, weil wir eben die To-Do-Liste niemals abgearbeitet haben und weil wir wissen, dass es viele Dinge gibt, von denen man legitimerweise sagen kann, eigentlich hättest du das tun müssen. Ich hätte eigentlich heute mich mehr bewegen müssen. Ich soll jeden Tag 10.000 Schritte machen. Wer schafft das schon? Wenn ich die 10.000 Schritte schaffe zum Beispiel und vielleicht auch noch ein bisschen Yoga treibe, dann habe ich mich wahrscheinlich nicht genug um meine Familie gekümmert, dann stelle ich fest, dass ich ein schlechter Ehemann oder ein schlechter Vater bin oder ein schlechter Sohn, der sich nicht um die kranken Eltern kümmert. Und das Fatale ist, für alle diese Schuld, die wir auf diese Weise akkumulieren, auf uns draufladen, gibt es keinen Entlastungsfaktor.
Wollen wir schneller, als die Natur es erlaubt? Das funktioniert nicht immer. Ein Baum wächst. Ein Mann wird krank, ein Mensch stirbt, ein Kind wird geboren. Das alles geht in seinem eigenen Tempo vonstatten. Für kurze Zeit wird das Tempo unseres rastlosen Alltags gedrosselt.
Jetzt, glaube ich, wird die kleine Maus wieder müde. Möchtest du sie nochmal tragen oder
kannst
so?
Kannst du es mir, kannst du es hast, mir ja mal geben?
Du hast nämlich den besseren Griff hier. Da
genau, das ist der mittlerweile auch der Fliegergriff. Genau. Und das liebt sie so.
Und da schläft sie dann. Ach, die Hände. Mein Gott, die Hände sind das Größte an ihr. Sie hat also eine Art, mit ihren Fingern zu spielen. Das ist echt faszinierend.
Also wir sagen, sie wird Pianistin.
Ja. Jetzt kuschelt sie sich so in die Armbeuge von ihrem Papa rein.
Mein Name ist Rolf, ich bin jetzt fast 50 Jahre alt und es ist faktisch mein zweites Kind. Ich habe einen Sohn, der wird dieses Jahr 18. Habe natürlich diese Erfahrung jetzt vor 18 Jahren mit einem Kind schon mal gehabt, aber es ist natürlich trotzdem eine neue Erfahrung. Es war wirklich wie im Bilderbuch, es war Schneefall, wunderschöne Winterlandschaft und dann war die Paula da. Das kleine schlummernde, friedliche Baby im Arm zu halten und es war ein wunderschönes Bild. Es war einfach Frieden auf Erden. Ich bin selbstständiger Unternehmensberater und habe jetzt auch die glückliche Situation, dass ich mir wirklich die Zeit entsprechend einteilen kann und mir auch nehmen kann für die ersten Monate unserer Tochter. Ja, davor war es das Übliche, wenn ein Kunde ein Problem hat, dann muss das Problem gelöst werden. Da ging es auch nicht um einen 8-Stunden-Job, sondern letztlich nach der Notwendigkeit der Kunden.
Ich bin die Silvia Schlecht, ich bin 36 Jahre alt, ich bin Journalistin. Hier zu Hause habe ich halt in den ersten Tagen eigentlich nicht viel gemacht, außer sie gefüttert, sie angeguckt. Mein Mann hat mir unglaublich viel geholfen, der war da und so haben wir beide hier ganz in Frieden irgendwie uns eingemümmelt in die Wohnung. Wir drei als Familie.
Es war einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Das waren wir drei und die Zeit stand in dem Sinne wirklich still.
Aber ich bin schon ein Mensch, der generell sein Leben lang immer unter Strom stand und das auch gebraucht hat. Ich habe den Job gebraucht oder brauche den Job. Ich habe einfach meine Freizeit gebraucht, mein Leben mit den Freunden, mein Leben mit mir selbst. Da merke ich schon heute, dass ich es schon gerne mal wieder haben möchte. Ich denke mir immer, gehe ich jetzt mal in die Stadt mit ihr und gehe einfach mal einkaufen. Ich weiß aber nicht, es bringt nichts, weil ich würde unentspannt sein. Und diese Unentspanntheit, die spüre ich heute, die habe ich halt früher nicht gespürt.
Ich habe jetzt einfach wirklich das Gefühl, dass es eine so einmalige Situation ist. Und ich weiß wirklich nicht, ob sie nochmal wiederkommen wird. Nochmal zur Erinnerung, ich bin jetzt 50 Jahre alt, das heißt, wenn die Paula 18 Jahre alt sein wird, dann werde ich 68 sein, hoffentlich. Also in der Gesamtschau ist es einfach für mich eine weitere Chance, am Leben eines neuen Menschen teilhaben zu dürfen. Und die möchte ich mir nicht entgehen lassen.
Das war schon so, dass ich natürlich auch Phasen in meinem Job hatte, wo ich gesagt habe, boah Leute, jetzt ganz ehrlich, jetzt brauche ich mal gefühlte 3 Monate Urlaub. Diesen Urlaub habe ich jetzt.
Dieses Friedliche, ist es noch so?
Sagen wir es mal so, ich halte es immer noch friedlich. Ich glaube, so langsam muss man sie natürlich auch und muss ich mich dran gewöhnen, dass sie eben größer wird, dass ich einfach auch wieder Dinge machen kann und sollte, ja, auch mit ihr. 3 Termine pro Woche maximal, das hört sich so blöd an, ne? Also ich sage immer Termine, aber es ist wirklich so.
Die Widersprüche merke ich auch mehr, dadurch, dass wir uns mit Zeit beschäftigen. Die Frage ist ja, ob wir mit diesen Widersprüchen anders umgehen, seitdem wir sie erkennen, oder ob das so bleibt. Also bei mir ist das so, dass ich die Widersprüche, die ich entdecke, dass ich darüber manchmal einfach nur lache und merke, ja, ich schreibe ja was ganz anderes als das, was ich mache. Ich widerspreche mir ja permanent, aber dann merke ich auch, dass mir diese widersprüchliche Situation durchaus gut tut. Und dass ich sie eigentlich gar nicht ändern möchte.
Wirklich?
Ja, das ist manchmal der Fall. Zum Beispiel merke ich schon auch, dass ich schnell esse. Und dann ist so die Frage, muss ich mich permanent erziehen beim Essen oder esse ich einfach so, wie ich esse? Und wenn es mir schmeckt, ist es auch in Ordnung und esse so weiter. Oder versuche ich jetzt einfach langsamer zu essen und streng mich an und stelle mir da irgendein Schild hin. Also erziehe ich mich selber dazu. Dazu habe ich nicht immer Lust.
Ich persönlich arbeite gerne so einen Tag die Woche zu Hause. Themen habe dann ein paar Konferenzen, aber habe dann im Wesentlichen einen mal Nicht-Kommunikationstag, wo ich dann viel denken kann. Und dann etwa einen Tag die Woche bin ich dann unterwegs bei Kunden oder bei irgendwelchen Konferenzen und dann so circa 3 Tage hier vor Ort in der Zentrale. Das ist so ein typischer Tag.
Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche im Schnitt?
Also so Kernarbeitszeit mache ich tatsächlich so dieses 9 bis 6 relativ konsequent. Dazu würde ich sagen, so Denkzeit, die in den Verteilstunden sind, kommen nochmal so pro Tag so 1-2 Stunden dazu. Das heißt, ich werde momentan so bei einer Arbeitszeit von 50 Stunden, denke ich mal, sein.
Warnzeichen gibt es bei so etwas immer. Und manchmal möchte man das erstmal nicht merken, man hat auch Scheu auch davor. Das können Sie ja vorstellen, es ist wie so ein Arbeitssüchtiger oder wie so ein Alkoholiker, der möchte es auch nicht sofort sagen, hier, ich trinke jetzt zu viel. Man schafft den Ausschaltknopf nicht mehr zu drücken. Nicht mal am Wochenende, nicht mal im Urlaub. Also ich war mit meiner Frau damals für ein Vierteljahr in Australien. Da habe ich ungefähr 10 Wochen gebraucht, um da zu sein. Die letzten 14 Tage habe ich dann überhaupt es geschafft, wieder bei mir zu sein und es zu genießen. Das war immer wie so ein Gefängnis.
Die Botschaft, die ich dazu habe, ist tatsächlich, lasst uns als Erwachsene behandeln. Das heißt, irgendwie von einem erwachsenen Vorgesetzten ausgehen, von einem erwachsenen Mitarbeiter ausgehen. Ich weiß sehr genau, wo ich mit meiner Abteilung, mit meinem Bereich hin will. Ich weiß, welche Ziele wir haben. Ich weiß auch, welche Aufgaben meine Mitarbeiter, meine Teams haben. Nur wie sie das machen, wann genau sie das machen, das wissen die besser als ich. Schlicht und die Freiheit gebe ich ihnen. Ich gebe ihnen gleichzeitig sehr klare Ziele, was ich brauche, welche Zeiten wir einhalten müssen, wann wir was liefern müssen. Aber in diesem Rahmen verlasse ich mich voll auf mein Team, dass sie es besser ausgestalten, weil sie wissen es besser als ich.
Um 10 Uhr abends, gerade als sie müde wurde und 2188 erreicht hatte, kam ihr die Eingebung, dass sie jung und stark war und dass sie, wenn sie die Nacht durcharbeitete, eine Nacht ohne Schlaf, die T2K knacken könnte. Sie stärkte sich mit einem Energydrink und Fruchtgummischlangen und als die Wirkung von Koffein und Zucker einsetzte, fühlte sie sich unbesiegbar. Sie blickte auf ihr linkes Handgelenk, um zu sehen, wie ihr Körper reagierte, und sah fasziniert, wie ihre Pulsfrequenz anstieg. Ihre Gesundheitsdaten sorgten für ein paar Dutzend Zahlen mehr, und jede einzelne gab ihr das ungemein beruhigende Gefühl, alles im Griff zu haben. Sie kannte ihre Herzfrequenz und wusste, dass sie in Ordnung war. Sie kannte ihre Schrittzahl, fast 8200 an dem Tag, und wusste, dass sie mühelos auf 10.000 kommen konnte. Sie wusste, dass sie genügend hydriert war und dass ihre Kalorienaufnahme an dem Tag innerhalb der akzeptierten Normen für jemanden mit ihrem Body Mass Index lag. Aus Der Circle von Dave Eggers.
Nach meiner Beobachtung kann man sagen, dass weltweit geradezu Krisen ausgelöst werden. Die Krisen, die uns zu schaffen machen im globalen Maßstab, Desynchronisationskrisen sind. Das klingt vielleicht kompliziert, ist aber ganz einfach. Wir stellen eben fest, dass nicht alles auf der Welt gleichermaßen beschleunigungsfähig ist, gleichermaßen dynamisierbar. Und wo immer das Schnelle und das Langsame zusammentreffen, wo es Schnittstellen dazwischen gibt, setzt das Schnelle das Langsame unter Druck und hat sogar die Tendenz, es zu zerstören. Da kann man sagen, die ökologische Krise der Gegenwart ist eine Desynchronisationskrise, weil die Eigenzeiten der Natur zu langsam sind für die Eigenzeiten der Wirtschaft und auch der Technik. Also wir holzen die Wälder zu schnell ab, sodass sie nicht mehr nachwachsen können, oder wir fischen die Ozeane zu schnell leer, sodass sie sich nicht reproduzieren können. Wir verbrauchen auch Erdöl viel schneller, natürlich auch andere Rohstoffe, als sie sich reproduzieren können. Das führt sogar zu sowas wie dem Treibhauseffekt. Die hohen Geschwindigkeiten, die wir mit dem Verbrennen fossiler Energien auf der Erde erzielen, die sind zu hoch für die Ökosphären, um sie zu bearbeiten. Und in gleicher Weise kann man sagen, das, was heute als politische Entfremdung aufscheint, als Krise der Demokratie diskutiert wird oder gar als Postdemokratie, ist eine Desynchronisation zwischen der Eigenzeit der Politik, der zeitlichen Logik demokratischer Entscheidungsfindung und Willensbildung auf der einen Seite und zum Beispiel der Hochgeschwindigkeit der Finanzmärkte auf der anderen Seite.
Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Nach einer aktuellen Oxfam-Studie besitzen die 85 reichsten Menschen der Welt genauso viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das sind 3,5 Milliarden Menschen. In Kürze wird 1% der Weltbevölkerung mehr besitzen als die übrigen 99% zusammen. Dieses Ungleichgewicht ist auch eine zentrale volkswirtschaftliche Größe. Die Finanzindustrie zieht immer mehr Anteile der globalen Wertschöpfung an sich. Die Kosten und Risiken trägt die Mehrheit der Bevölkerung, vor allem die Armen.
Wir sehen ja an der Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft mit Asylbewerbern zum Beispiel umgehen, die aus Gebieten kommen, in denen eine völlig andere Geschwindigkeit herrscht. Aber hier ist die Diskrepanz zu dem, was die Umwelt ihnen anbietet, an Hochgeschwindigkeit und so weiter, merken sie permanent die Diskriminierung, der sie unterliegen. das Verdammnis, warten zu müssen in einer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft ist viel höher, als warten zu müssen in Afrika, wo die Umwelt langsamer ist.
Salam alaikum.
Hallo.
Danke. Gut, erstmal Schuhe aus. Wir sind in einem Asylbewerberheim in Augsburg. Und wir sitzen hier am Boden von einem Zimmer, das ist ungefähr 16 Quadratmeter groß. Da sind 1, 2, 3, 4 Betten, eine Matratze, 3 dicke rote Teppiche.
Ich heiße Shahid Tajnur. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin seit 4 Jahren in Deutschland.
Er kommt aus Afghanistan und er hat mir seinen Duldungsstatus in die Hand gedrückt. Das ist so ein rosa-grünes Papier, da steht Aussetzung der Abschiebung in Klammern Duldung.
Ich im Samasara Duldung der Abschiebung. Da Abschiebung ko mala ko irakade da Abschiebung ko mala de matlab da para irakade da.
Das heißt für mich, ich darf nicht arbeiten. Ich bin seit 4 Jahren hier. Aber ich darf nicht arbeiten. Vor 3 Tagen war ich bei der Ausländerbehörde und habe gesagt, gib mir eine Erlaubnis zu arbeiten. Ich brauche keine Aufenthaltsgenehmigung, keinen deutschen Pass, nur eine Arbeitserlaubnis. Aber die von der Behörde haben zu mir gesagt, bring uns deinen afghanischen Pass, dann lassen wir dich arbeiten. Aber das ist ein Trick. Dann werden sie mich zurückschicken. Aber es ist besser, sie schicken mich zurück, als wenn das hierzu weitergeht.
Was machen Sie den ganzen Tag?
Nachts kann man hier nicht schlafen, weil es so laut ist. Also bleiben wir wach und sehen fern, reden. Wir stehen spät auf, so gegen Mittag. Wir beten, dann sitzen wir hier, reden, rauchen, dann kochen wir etwas, wir essen, dann gehen wir raus. Augsburg ist klein. In einer Stunde hat man alles gesehen. Dann kommen wir wieder zurück ins Zimmer und dann sitzen wir wieder hier. Und das seit 4 Jahren. Ich hatte Hoffnung, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich wollte ein besseres Leben haben. Aber jetzt ist es schlimmer als in Afghanistan. Jeden Tag in demselben Zimmer, ohne Arbeit.
Mein Name ist Daniel Kühn, ich bin Chefredakteur vom Börsenportal GottmuthTrader.de. GottmuthTrader.de ist ein Produkt der Firma BörseGo AG im Jahr 2000 gegründet. Also am Namen sollte man sich jetzt nicht so stören. Das ist eigentlich ein Begriff, der früher aus der Videospielszene kam. Gottmut heißt sowas wie Unbesiegbarkeit. Trader steht für Trading eben. Das bedeutet kurzfristiges Agieren. Ich kaufe heute und verkaufe binnen Tagen, Wochen oder auch Intraday. Intraday heißt am selben Tag wieder.
Ist das sowas, was ich jetzt gerade hier auf dem Bildschirm sehe vor uns?
Genau, das sehen Sie gerade. Grüne und rote Kerzen und viele blinkende Kurse. Wenn man jetzt bösartig wäre, könnte man sagen, schaut ein bisschen aus wie eine Zockerhölle. Ja? Hier ist eine Methode gezeigt, wie man das Trading maximal vereinfachen kann. Sie sehen hier auf der einen Seite den Kurs, zu dem ich verkaufen kann, und der anderen, zu dem ich kaufen kann. Ja?
Und man sieht, die Zahl ändert sich ständig. Jetzt steht hier bei Verkauf 11.199.
Ja.
Jetzt ist es 11.200, jetzt ist es wieder 11.199 und Kauf auch. Also im Sekundentakt ändert sich das.
Das ist die Basis des Tradings, ist, dass sich die Kurse ständig verändern, sonst kann man nicht traden. Ja.
Ich habe 2 Hände, ich bin gesund, ich kann alles machen, was ist nicht wichtig. Ich bin jung, Gott hat mir Hände gegeben und Kraft. Ich muss hier nicht den ganzen Tag sitzen und alles bezahlt bekommen. Ich wünsche mir, dass ich arbeiten kann und ich mein eigenes Geld verdienen kann, damit ich meine Zukunft planen kann. Ich möchte eine Familie haben, Kinder, Das ist nur mit Arbeit möglich. Es ist auch in einer deutschen Familie so, dass vier junge Männer in einem Zimmer zusammenleben. Warum bekommen wir keine Arbeiterlaubnis? Dann zahlen wir Miete und Steuern selbst.
Das ist kein Wertpapier im strengen Sinn, sondern eigentlich ist es eine Wette von dem Trader mit der Bank. Sie drücken drauf.
Sie haben jetzt gerade auf Kaufen gedrückt, aber da muss ich jetzt die ganze Zeit dabei bleiben, oder? Und den Kurs beobachten.
Ich empfehlen, ja. Also ich würde persönlich da davor sitzen bleiben.
Es ist doch ein riesiges Spiel.
Wenn Sie so wollen, Sie spielen auf die Realität. Wer auf der falschen Seite steht, zahlt halt dem anderen die Rechnung. Ja? Früher habe ich von 8 bis 22 Uhr selber gehandelt.
8 Uhr morgens?
Ja. 8 Uhr morgens, ja.
Also zwei Kannen Kaffee gekocht, hingesetzt vor die Bildschirme?
Ja, auf der Tastatur gegessen und so, ja.
Wie ging es Ihrem Nervenkostüm in der Zeit oder ist es dann doch ein Kick?
Es ist ein Megakick gewesen und ich hatte damals auch doch relativ viel Geld investiert. Und dann machen Sie sich Sorgen, was kommen morgen für Meldungen, ja. Und als ich dann angefangen habe, über Nacht zu halten, am Anfang und Ende war dann am nächsten Tag, ging eine Gesellschaft insolvent, die ich hatte. Und da hatte ich bedeutende Anteile. Und ja, das hat mich 10% meines Gesamtvermögens gekostet, glaube ich, an einem Morgen, ja.
Also durch diese ganzen E-Mails, die ganzen elektronischen Einzelmännchen, die immer um einem herum sagen, und hier darfst du einen Knopf drücken und hier musst du beantworten und da darfst du erreichbar sein, alles das war zu viel für mich.
Kam Ihnen da das Tempo schneller vor nach Ihrem Burnout, nachdem Sie diese Krise erlebt haben? Zu schnell?
Viel mitbekommen habe ich nicht, es war einfach wie ein Rausch. Es musste schon richtig im Herz pocken, damit ich mich gespürt habe. Ja, Grenzgänger ist und bleibt man. Also da. Aber der Körper ist ja zum Glück so eingerichtet, dass es dann doch der Punkt kommt, wo man einfach merkt, nee, die Grenze überschritten, schon weit überschritten. Jetzt überleg dir, also ich mir, was es noch was anderes gibt. Sonst kann es einem in Anführungsstriche, das Leben kosten.
War das eine Bremse?
Eine Vollbremsung, ja.
Wenn man nicht ganz aus der Gesellschaft aussteigen will, was ja eigentlich gar nicht geht, sondern diese Gesellschaft ist ja um einen herum und man ist Teil dieser Gesellschaft. Und wenn man nicht ganz an den Rand gedrängt werden will, muss man immer jonglieren und balancieren, welchen Anteil liefere ich sozusagen mit und an der Gesellschaft und wie weit distanziere ich mich? Und diese Distanzierung geht immer nur partiell. Aber die Möglichkeiten auszusteigen sind mit der Enge der Gesellschaft, mit der Beschleunigung der Gesellschaft, haben die zugenommen. Und das machen wir mit Wellness, das machen wir mit Ausstieg, das machen wir mit Burnout und wie auch immer. Manchmal ist es mit viel Leidensdruck verbunden und manchmal ist es mit viel Glück und Glücksempfinden verbunden.
Ja, ist schön. Hier draußen, letzten anderthalb Jahre, wo ich hier draußen war, habe ich keine Erkältung gehabt. Nichts, gar nichts. Gesundheitlich fühle ich mich auf jeden Fall wieder topfit.
Hallo, hallo.
Hallo.
Ich würde gerne in eine Yogastunde hier heute mal gehen. Geht es?
Also um 18.30 Uhr gibt es noch die fortgeschrittene Stunde. Ansonsten haben auch sanfte Stunden, aber die sind jetzt heute Abend nicht mehr.
Okay, also ich habe schon mal Yoga gemacht. Ich glaube, ich würde es mal ausprobieren, wenn das okay ist.
Hast du denn auch Atemübungen schon mal gemacht? Weil die fortgeschrittene Stunde ist eher für Schüler, die das wirklich schon beherrschen. Da will man natürlich auch ein bisschen üben da drin.
Sie saß aufrecht im Bett. Und da sie wusste, dass sie normalerweise eine Stunde brauchte, bis sie einschlafen konnte, schaltete sie den Wandbildschirm an, um nach ihren Eltern zu sehen. Aber deren Sea-Change-Kameras waren alle dunkel. Sie schickte ihnen einen Sing, rechnete aber mit keiner Antwort. Und es kam auch keine. Sie ging auf das Sea-Change-Portal und sah sich Feeds von Stränden in Sri Lanka und Brasilien an, wodurch sie sich wieder etwas beruhigte und ihr wärmer wurde. Und dann erinnerte sie sich, dass ein paar tausend College-Kids, die sich Change-Seers nannten, über den ganzen Planeten ausgeschwärmt waren, um Kameras in den entlegensten Regionen zu installieren. Also sah sie sich eine Zeit lang das Bild an, das eine Kamera aus einem namibischen Wüstendorf übertrug. Der Sake ließ die Unruhe aus ihrem Kopf weichen und schließlich Kurz vor 12 fand sie so etwas Ähnliches wie Schlaf. Aus Der Circle von Dave Eggers.
Ohne die Angst vor dem Tod, da hätten wir sowieso kein Zeitproblem und auch kein Beschleunigungsproblem. Also das Beschleunigungsgeschehen auf der Seite der Subjekte so zu interpretieren, dass es ein panisches Weglaufen vor unserer Endlichkeit ist, erscheint mir sehr richtig zu sein. Es gibt definitiv diesen Zusammenhang und die Frage ist, wie man damit eigentlich umgehen kann, wie man darauf reagieren kann. Und da würde ich sagen, das Entscheidende ist, dass wir die Qualität unseres Lebens nicht in erster Linie an dem, was wir haben oder was wir erreicht haben, an unserer Weltreichweite messen, sondern an der Qualität. Qualität der Beziehung. Glück ist nach meiner Interpretation oder das gelingende Leben nicht ein emotionaler Zustand, sondern eine Beziehungsform.
Das Schönste ist, wenn Sie mich in Ihrer Sprache, mit Ihrer Gestik aufgeregt, mit wackelnden Gliedmaßen, Beinen, Strampeln und um sich schlagenden Armen begrüßt und jauchzende Laute von sich gibt.
Was sind die Momente, wo wir das Gefühl haben, Leben gelingt wirklich, wo wir sogar den Tod akzeptieren können? Das ist, glaube ich, da, wo wir uns zum Beispiel verlieben. Oder wenn wir wirklich ergriffen werden von einem Kunstwerk, von Musik zum Beispiel. Oder wenn wir eine ganz intensive Naturerfahrung machen. Die Qualität, glaube ich, liegt dort in der Art der Beziehung, in einer Antwortbeziehung zur Welt zu stehen. Und ich glaube, die Endlichkeit des Lebens treibt uns nur dann in ein Hamsterrad, wenn wir in stummen Weltbeziehungen leben. Das heißt, wenn wir glauben, dass die Akkumulation von Ressourcen, von Möglichkeiten, von Optionen und Erfahrungen das Leben gut machen.
Bis 50 haben wir das alles wunderbar Spaß gemacht. Ich habe richtig Enthusiasmus gehabt und richtig mit Herzblut war ich dabei. Würde es also heute noch machen, wenn mein Körper mich zulässt, aber so ab 50, 55, da habe ich das Gefühl, dass mein Leben noch was anderem strebt.
Und haben Sie da sich selbst in Frage gestellt oder das System, das so ist?
Ja, erstmal mich selbst, ist ja klar. Also erst einmal fragt man, zweifelt man an sich selbst. Ich wäre lieb gern einfach eine Stufe oder zwei Stufen zurückgegangen oder hätte gesagt, mei, mit 25 Stunden komme ich in der Woche auch gut zurecht oder mit dem Geld, was ich damit verdiene.
Und?
Ich glaube, da sind wir nicht so ganz so weit. Und in manchen Systemen geht es einfach nur hopp oder top.
Gut, gut, fast rechts.
Ich glaube, wir brauchen auch eine Reform unseres Sozialstaates, weil der bisherige Sozialstaat, so wie er existiert, dort wo er existiert, fast immer abhängt von der Verteilung von Zuwächsen. Das heißt, ohne Wachstum, ohne Zuwachs funktioniert auch der gegenwärtige Sozialstaat nicht. Und dort, glaube ich, ist tatsächlich sinnvoll, mit Konzepten zu operieren, die sowas wie ein Grundeinkommen vorsehen und vielleicht auch sowas wie eine Grundzeit, dass Menschen aufgrund der hohen Produktivität, die moderne Gesellschaften schon erreicht haben, eine Art von Eigenzeitbudget zugeschrieben kriegen können, über das sie frei verfügen.
Den haben wir heute schon gefällt, den Baum. Der hat unten so eine Stärke von 40 cm grob.
Jetzt.
Tritt.
So. Man kann es sehr griffig sagen, wer Hunger hat, denkt nicht über Zeit nach. Der denkt darüber nach, wie er was zu essen bekommt. Und das ist auch sinnvoll so. Das heißt also, nur in einer satten Gesellschaft, und das sind wir ja, in einer satten Gesellschaft denkt man über Zeit nach. Das ist nun mal die Realität. Und von daher hat das etwas Luxuriöses, aber auch etwas Notwendiges natürlich.
Rasender Stillstand. Was kommt nach dem globalen Geschwindigkeitsrausch? Sie hörten ein Radiothema von Gabriele Knetsch und Tanja Zieger. Mit Dave Eggers, Karl-Heinz Geißler, Thorsten Hübschen, Andreas Japes, Daniel Kühn, Chris Mühlenberg, Rolf Orth, Hartmut Rosa, Shahid Taschnur, Hildegard Thaler, Silvia Schlecht, Uwe Schröder. Sprecherinnen Beate Posch und Ann-Isabel Zilz. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie die Autorinnen